Deutschlandfunk, Andruck.
Faschismus verstehen, Faschismus bekämpfen. Unter diesem Motto holen wir, die Literaturredaktion im Deutschlandfunk, geeignete Bücher wieder aus dem Regal. Lassen Sie erneut rezensieren oder besprechen Sie mit Experten. Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Europawahl sind es in diesem Monat die Sachbücher. Wir haben Expertinnen und Experten gebeten, nochmal mit uns gemeinsam das Buch durchzuarbeiten, das Sie gerade wieder für lesenswert halten. Das müssen keine wahren Klassiker sein, wohl aber bemerkenswerte, weitsichtige oder auch exemplarisch strittige Bücher. Mein Gesprächsgast ist nun Matthias Quent. Er ist Soziologe und Rechtsextremismusforscher an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Sein Buch Deutschland rechts außen haben wir auch hier bei Andruck vorgestellt. Erstmal herzlich willkommen und guten Tag, Herr Quent.
Guten Tag, hallo.
Matthias Quent hat ein Buch aus den 90er Jahren für uns wiederentdeckt, als schon einmal Chancen verpasst wurden, jenseits von Lichterketten rechtem Gedankengut etwas entschieden entgegenzusetzen. Geschrieben hat es Friedbert Pflüger, CDU-Politiker, von 1990 bis 2006 Mitglied des Bundestages. Er war unter anderem außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Mitglied des CDU-Vorstands, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium und heute ist er Berater. Und er war einer der Aneckte in seiner Partei. Sicher auch mit dem Buch, um das es jetzt geht. Deutschland driftet. Die konservative Revolution entdeckt ihre Kinder. Geschrieben 1994, also vor genau 30 Jahren. Die konservative Revolution, also die Ideengeber, Steigbügelhalter und intellektuellen Stichwortgeber des Nationalsozialismus, über die wird viel berichtet, seit die Identitären offen in Deutschland aktiv sind, seit wir das sogenannte Institut für Staatspolitik kannten, die wichtige Gedankenschmiede der neuen Rechten in Deutschland. Herr Quent, wie beachtlich ist das, dass Friedbert Pflüger schon in den 90er Jahren vor der wiederentdeckten konservativen Revolution warnt?
Das ist beachtlich auch vor allem, weil es die einzige publizistische konservative Intervention war, die sich wirklich historisch ideengeschichtlich informiert gezeigt hat im Umgang mit der sogenannten neuen Rechten, mit der konservativen Revolution. Die Themen und das Erinnerungrufen dieser ja letztlich präfaschistischen Strömung, da hatte Pflüger kein Originär, aber es kam sonst eher von eher linkeren oder auch von akademischen Kreisen, die auf diese Parallelen hingewiesen haben, die neue Rechte in Deutschland auch analysiert und dagegen interveniert haben. Insofern ist es besonders bemerkenswert, dass diese doch präzise Beschreibung und auch Kritik an diesen Strömungen innerhalb der Union, aus der Union selber kam und dabei strikt einem liberalen und auch europäischen Konservatismus gefolgt ist.
Das Buch aus dem Jahr 1994, wie gesagt, und zu Beginn zählt Pflüger die Ereignisse der vorangegangenen Jahre auf, die ihn beunruhigt haben. Manches davon hat man noch in Erinnerung, manches nicht. Und an dieser Aufzählung ist bemerkenswert, dass er nicht nur auf die rassistischen Anschläge und antisemitischen Taten schaut, sondern auch eben, wie Sie gesagt haben, auf diese Diskursverschiebung, die er beschreibt, die auch heute ähnlich beschrieben wird. Pflüger warnt vor antiaufklärerischen Ideen, vor antiparlamentarischem Denken, vor Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und einem antiwestlichen Sonderweg. Das klingt fast nach 1:1, oder?
In der Tat, und das macht es wirklich auch historisch in einer Weise erschreckend, vielleicht auch ein bisschen beruhigend, dass vieles von dem, was wir heute auch mit einer gewissen Aufgeregtheit analysieren und feststellen, doch dann gar nicht so neu ist. Und gleichzeitig zeigt sich daran die Kontinuität und ein bisschen auch die Resilienz von rechtsradikalem Denken, von antiliberalem Denken, dass sich also diese Muster zeigen in der Geschichte von den 1920er Jahren über die 1990er Jahre bis ins Heute. Einerseits kann man sagen, trotz allem hat die Demokratie überlebt, aber auf der anderen Seite kann man auch feststellen, wir haben so viel Wissen, so viele kluge Einsichten, Analysen und haben es trotzdem nicht geschafft, damit einen demokratiesicheren Umgang zu finden.
Ich will mal die einzelnen Punkte aufgreifen und mit Ihnen Gemeinsamkeiten und Veränderungen festhalten. Ein Buchzitat ist: Der allgemeine Trend heißt Politikerbeschimpfung. Die Abgeordneten werden pauschal als bürgerfern, mittelmäßig und überbezahlt hingestellt. Zitat Ende. Punkt 1, also politische Institutionen und Vertreter werden verächtlich gemacht. Von ihnen gilt es sich zu befreien. Ist das so zu verstehen?
So ist das zu verstehen. Damit hat Pflüger den damaligen Diskurs, die öffentliche Stimmung zusammengefasst. Eine Stimmung, die es nicht nur in den 1920er Jahren schon gab, damals etwa von Fritz Stern beschrieben, sondern die es ja heute ganz ähnlich gibt, wenn wir uns die Angriffe auf Politiker und Politikerinnen im Wahlkampf anschauen, bis hin zur Ermordung von Walter Lübcke vor einigen Jahren. Also diese Verächtlichmachung des politischen Establishments, die auch mitschwingt in Begriffen wie die Altparteien oder wenn von Volksverrätern und so weiter auf den Straßen, in den Parlamenten, in den sozialen Medien gesprochen wird. Dieser Trend ist kein kurzweiliger.
Ja, er beschreibt auch die uralten Affekte gegen die Parteien, die wiederbelebt würden. Ja, auch ein Relikt aus der Zeit der Weimarer Republik. Und Pflüger fordert dazu auf, die, Zitat, im deutschen Politikverständnis schlummernde Verachtung für Kompromisse aufzugeben. Was meint er damit?
Damit ist gemeint, dass es eine Vorstellung, gerade auch in Deutschland, eine Vorstellung gibt, dass Politik hart und kompromisslos zu sein hat. Das heißt, es ginge letztlich um Machtkämpfe gewissermaßen in einer Logik von Freund und Feind. Und es geht nicht darum, gemeinsam die beste Lösung zu finden, sondern den politischen Gegner möglichst viel abzuringen, möglichst viel abzugewinnen und mit einer gewissen Kälte oder Härte die eigenen Positionen und Interessen durchzusetzen. Und das ist eine Logik der politischen Auseinandersetzung, die wir ja keineswegs nur am rechten Rand sehen. Die, würde ich sagen, findet man auch in der Ampelregierung beispielsweise wieder, diese große Schwierigkeit bei allen Betonungen, dass man dann doch ein gemeinsames Projekt hat, wie eigene Interessen, eigene Parteiinteressen durchgesetzt werden und das dann auch wieder einzahlen kann auf eine gewisse Distanz, Entfremdung oder auch Verachtung gegenüber politischen Parteien. Also diese Mechanismen greifen ja durchaus ineinander.
Das Freund-Feind-Schema haben Sie jetzt schon angesprochen. Dazu macht Pflüger in seinem Buch auch einen Exkurs. Geht also zu den Denkern der konservativen Revolution, Karl Schmitt, Oswald Spengler etc. Und dieses Freund-Feind-Schema, das er vor allem in dieser Ausarbeitung Schmitt zuschreibt, als ein zerstörerisches Element der Demokratie bezeichnet. Zitat: Wo der politische Gegner zum Feind wird, da endet jede demokratische Auseinandersetzung. Auch dies ein Satz, den man in den vergangenen Jahren so oder so ähnlich sehr oft hört. Wie und wo macht denn Pflüger dieses sehr konkrete Schema in den 90er Jahren aus?
Er macht das an verschiedenen Diskursen, an geschichtsphilosophischen, an geschichtshistorischen Debatten aus. Er macht es an den Auseinandersetzungen darum aus, wie sich eine Öffnung nach rechts außen in dieser Zeit eines ja doch sehr stark wieder hervortretenden Nationalismus Anfang der 1990er Jahre mit den schon beschriebenen oder angesprochenen auch rassistischen Ausschreitungen und Anschlägen, aber bis hin in die Kultur, wo damals ein Botho Strauß und andere eher aus einer rechten neurechten Ecke nicht unbedingt kamen, aber von dort sehr viel Applaus erhalten haben dafür, dass sie eben diese Ideen, diese Kultur und auch diese intellektuelle Tradition der neuen Rechten, also der konservativen Revolution, wieder entdeckt und wieder aufgenommen haben. Mit einer gewissen Unbarmherzigkeit, insbesondere gegenüber dem, was mit der europäischen Vereinigung, mit der europäischen Öffnung Deutschlands auch zusammenhing.
Friedbert Pflüger wollte mit seinem Buch ja erreichen, dass die Bedrohung durch rechtsradikales Gedankengut ernst genommen und bekämpft wird. Er wollte seine Partei, die Union, gegen die Ideen der konservativen Revolution immunisieren, schreibt er. Das hat auf mehreren Ebenen nicht geklappt. Eine Ebene ist die des Rassismus. In den 90er Jahren sprach man eher von Xenophobie oder Fremdenfeindlichkeit. Hilfe für Verfolgte wurde auch damals von Rechtsextremen wie auch von CDU-Politikern als Schwäche und als falsche Humanität gebrandmarkt, wie er schreibt. Wiederauflage dieses Schemas dann 2015. Dabei ist es nicht erstaunlich, wie sehr die CSU immer wieder auffällt, damit in alter Straußart mit Rechtsaußenpositionen aufzufallen. So kündigte die CSU 1994 an, Überfremdungsängste zum Wahlkampfthema zu machen. Michael Gloß fand Rechtsradikale weniger gefährlich als Grüne und PDS. Heute klingt das wieder genauso. Die Liste ließe sich fortsetzen. Alexander Dobrindt wollte sogar im Jahr 2018 die konservative Revolution einläuten. Mit Angst Punkte zu machen oder überhaupt erstmal Angst zu machen, das will die Union offenbar nicht den Rechtsextremen überlassen. Und das hat Pflüger damals auch schon offen ausgesprochen. Wenn wir da jetzt kurz mal nach Bayern schauen, da hat es sich zwar für die CSU nicht ausgezahlt, die Ideen und Parolen der Rechtsextremen zu übernehmen, denn sie kann nicht mehr allein regieren, aber dafür ist das Parteienspektrum dort nur noch eines der Angstmacher. Drei weit rechts stehende Gruppen sind diejenigen, die mehrheitlich gewählt werden. Ist das eine Art Beweis für Pflügers These, dass am rechten Rand der Union viel toleriert und dadurch letztlich auch erst ermutigt wird?
Das hat sich immer wieder gezeigt in Bayern. Man kann es auch auf Ostdeutschland übertragen, wo der Rechtsextremismus in den 1990er Jahren ja besonders brutal sichtbar war, auch bis heute noch und auch damals insbesondere aus den Reihen der Union bagatellisiert und abgetan worden. Die Sachsen seien immun vor Rechtsextremismus beispielsweise, ist ein Zitat. Und wir wissen aus der internationalen Forschung und übrigens nicht nur aus den letzten Jahren, sondern diese Erscheinungen, Stichwort FPÖ, Jörg Haider und so weiter, die ja bereits in den 1980er Jahren begann, haben immer wieder gezeigt, die Leute, auf diesen Satz wird es oft zurückgebrochen, wählen im Zweifel das Original. Also diese Verschiebungen des Overton-Windows, des sogenannten Sagbaren, dienen in aller Regel nicht dazu, rechtsextreme Wählerinnen wieder einzufangen, sondern dazu, dass man Positionen im öffentlichen Raum legitimiert, erlaubt, ihm ein Podium, eine Bühne eröffnet, einen Resonanzraum eröffnet, der dann besonders zu einer Radikalisierung und zu einer weiteren Erstarkung von Rechtsaußenkräften herbeigezogen werden kann. Und das Dilemma der CSU ja insbesondere, aber auch der CDU insgesamt, ist, dass sie einerseits diese rechten Töne bespielt, dass sie versucht, damit zu mobilisieren, damals wie heute, dass sie aber andererseits in Regierungsverantwortung in den Großstädten und so weiter ja eine ganz andere Politik häufig macht, eine Politik durchaus des Pluralismus und der Weltoffenheit. Und diese Doppelzüngigkeit ist schwer zu vermitteln. Und das führt dazu, dass dann Leute doch wieder das Gefühl haben, na dann wähle ich lieber das Original. Also mit einem Drift nach rechts, wie Pflüger das auch beschrieben hat, die Rechten einhegen zu wollen. Das hat noch nie funktioniert.
Eine andere Ebene, die Friedbert Pflüger anspricht, ist die des Geschichtsrevisionismus. Sie haben Bruno Strauß jetzt schon genannt, aber eben auch Historiker wie Ernst Nolte und Klaus Hornung ebneten dieses Terrain. Nolte zweifelte in den 90er Jahren ernsthaft die Existenz von Gaskammern in KZs an. Pflüger nennt Historiker und andere Wissenschaftler wie ihn nützliche Idioten und fahrlässige Ignoranten. Und eine seiner Theorien lautet in diesem Zusammenhang, dass durch die verstärkte Beschäftigung mit der SED-Diktatur eben in den 90er Jahren die NS-Diktatur etwas in den Hintergrund gerückt sei und bagatellisiert worden sei und dadurch habe die konservative Revolution wieder salonfähig werden können. Das erscheint natürlich 30 Jahre später schon deshalb etwas schief, da ja auch die Aufarbeitung der zweiten Diktatur hinkt. Was halten Sie von dieser Theorie, Herr Quent?
Also zum einen hat man es ja tatsächlich auch in der wissenschaftlichen Publizistik ab den 1990er oder schon kurz vorher Jahren gesehen, dass so eine Art totalitarismus-theoretisches Aufrechnen begonnen hatte. Sie haben die Formulierung gerade eingebracht, also die Rede von den zwei Diktaturen, die ja nicht falsch ist. Natürlich gab es zwei Diktaturen, aber in der doch eine Gleichsetzung mitschwimmt, in der die SED-Diktatur mit der NSDAP-Herrschaft und damit auch mit der Shoah in einer Weise in eine Reihe gestellt wird, wo dieses Potenzial, das ja auch den Historikerstreik geprägt hat, also die Singularität von Auschwitz, die Singularität der Shoah herabzusetzen oder nicht anzuerkennen, die in eine Reihe von Diktaturen einzugliedern, wo das mitschwimmt. Und das hat ja dann auch auf der Frage der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus eine Rolle gespielt, in dem sogenannten Hufeisenmodell der Äquidistanz, also Links- und Rechtsextremismus seien im Grunde ähnlich schlimm oder genauso schlimm, müssten genauso demokratisch bekämpft werden, stünden auf einer Ebene, was ja dazu geführt hat, dass lange auch in den 1990er Jahren der Rechtsextremismus erstens nicht richtig analysiert wurde in seinem Hintergrund und zweitens dann immer wieder gesagt wird, naja, aber der Linksextremismus. Und ohne da irgendwas beschönigen zu wollen oder rechtfertigen zu wollen, aber das hat auch dazu geführt, dass man nicht entschlossen genug und vielleicht auch nicht geschlossen genug gegen Rechtsextremismus vorgegangen ist.
Friedbert Pflüger wendet sich gegen Parteifreunde, die auf extrem rechte Töne einschwenken. Heinrich Lummer, Peter Gauweiler nennt er. Er zitiert aber auch Altlinke, die plötzlich eher rechte Töne anschlagen. Und er erklärt das durch die Systemfeindlichkeit, die die 68er-Bewegung auch geprägt habe. Ist da etwas dran oder ist das zu simpel?
Ja, das ist interessant und auch besonders bemerkenswert, weil dieser Aspekt, der bei ihm sehr stark wird und der für die konservative Revolution prägend ist, doch für unsere Debatte viel Gehalt hat. Und zwar ist es ja einerseits die Systemfeindlichkeit, es ist aber andererseits vor allem das ganz Zentrale des Antiliberalismus, des Antiwestlichen und auch des Anti-Amerikanismus. Und dann kann man, wenn man sich Personen wie beispielsweise einen Jürgen Elsässer anschaut, der von ehemals linksaußen auf jetzt rechtsaußen gewechselt ist, schon seit einigen Jahren auf rechtsaußen gewechselt ist, wo im Grunde der Kampf gegen den westlichen Liberalismus, gegen die USA im Vordergrund steht. Und da kann man durchaus Gemeinsamkeiten, Bezugspunkte, gemeinsame Feindbilder, antidemokratische Orientierung zwischen links- und rechtsaußenpositionen feststellen, die dann auch erklären können, warum es zu solchen ja nur scheinbar radikalen Wechseln gibt. Und auch das ist wieder keine Gleichsetzung, sondern eine Analyse. Und ich glaube, die ist auch in der Betrachtung des sogenannten heutigen Populismus leider sehr unterrepräsentiert, also die Ablehnung von dem, was als dekadente, westliche und so weiter Werte beschrieben wird.
Eine weitere Ebene, die Pflüger thematisiert, ist der Nationalismus. Sie wird sehr ausführlich behandelt. Er warnt vor jeglichen Versuchen, ein nationalistisches Konzept des Guten zu verfolgen. Man könne Nationalismus nur bekämpfen. Auch ein Ruf, der inzwischen verhallt ist in seiner Partei, oder?
Ja, wir haben ja das Phänomen, dass Nationalismus einen Stellvertreterbegriff bekommen hat mit dem vermeintlich harmlosen Patriotismus, der insbesondere von der AfD und anderen Rechtsaußen, also auch außerparlamentarischen, rechtsextremen, Identitären und so weiter, wird der Begriff des Patriotismus versucht, auf eine nationalistische Art und Weise zu besetzen. Und man sieht immer wieder auch in der CDU oder aus der CDU heraus, ich würde doch sagen, relativ kraft- und substanzlose Versuche, auch einen Nationalismus oder einen Patriotismus wieder in Stellung zu bringen. 2013 hat die CDU in den Bundestag einen Entwurf für ein Bundesprogramm für Patriotismus eingebracht, um mehr Nationalhymnen singen und mehr Deutschlandfahnen in die Gesellschaft hineinzutragen. Das ist relativ resonanzlos verpufft und man hat so ein bisschen das Gefühl, so richtig ernst gemeint haben die das auch nicht. Aber daran zeigt sich, wie gerade auch die konservative Partei auf der Suche nach so einer Identität in einer noch stärker als in den 1990er Jahren globalisierten Welt ist.
Viele Dinge sind anschlussfähig, die Friedbert Pflüger schreibt. Bei manchen zuckt man, bei manchen ist man auch dann gleich komplett dagegen. Und ziemlich unkritisch nimmt Pflüger Samuel Huntingtons Theorie vom Clash der Kulturen auf. Da scheinen wir ja auch in den Begrifflichkeiten etwas dazugelernt zu haben in den vergangenen 30 Jahren. Denn aus diesem Kulturkampfbegriff ist ja auch der umstrittene Begriff der deutschen Leitkultur entstanden, den inzwischen übrigens die AfD benutzt, zum Beispiel in ihrem Flyer zur Europawahl unter dem Punkt »Unser Land zuerst«. Also eine Diskussion der damaligen Zeit, die sich doch von der heutigen unterscheidet, oder wie sehen Sie das?
Also dieser Begriff der Leitkultur und die Frage nach dem Zusammenleben von unterschiedlichen Kulturen und auch der damit verbundenen Veränderung, die reicht ja nicht nur bis in die 1990er Jahre, sondern viel, viel länger. Mhm. Ein Schweizer Intellektueller hat schon im 19. Jahrhundert vorgeschlagen, man solle doch Island in ein Museum für europäische Kultur verwandeln, bevor die europäische Kultur restlos vernichtet und ausgestorben sei. Und dieser Kulturpessimismus, das ist eine Gefahr, die da mitschwingt. Also die Frage einer kulturpessimistischen Aufladung, die die konservative Revolution geprägt hat. Also die Vorstellung, Kultur, was auch immer darunter verstanden wird, sei ständig bedroht. Es sei im Verschwinden und dagegen müsse man sich mit einer identitären Verteidigung wehren. Das ist, was anschlussfähig ist.
Und hier ist Pflüger ein bisschen selbst auf seine Warnung hereingefallen, ne? Weil er beschreibt eben, dass man nicht auf Nationalitäten schauen sollte, sondern es sei ein Problem der Kulturen, die aufeinandertreffen, wie es eben Huntington beschrieben hat.
Ja, er hat sich da in diesen damals virulenten Huntington-Diskurs mit eingegliedert. Und ich meine, das Buch, das er geschrieben hat, ist ja durchaus auch ein konservatives. Und es ist ein konservatives, das aus einer konservativen Position heraus vor einer rechtsextremen Übernahme letztlich gewarnt und davor sensibilisiert hat. Was nicht bedeutet, dass alles, was da drin steht, aus heutiger Perspektive zustimmungsfähig wäre, wissenschaftlich korrekt wäre oder auch im unstreitig war. Ja, es ist ein Diskursbuch, das so auch gelesen werden muss. Und dass er auch in diese Kulturfrage sozusagen nicht den rassistischen Begriffen der Kulturpessimisten, aber doch mit Anklängen von identitären Begriffen eingetreten hat. Das muss er sich rückblickend sicher mit dieser Publikation auch vorwerfen lassen.
Und apropos aktueller Blick, Sie haben im Vorgespräch noch darauf hingewiesen, dass Friedbert Pflüger eine etwas ungünstige Rolle im Bereich Nord Stream 2 eingenommen hat. Er war da zugleich Lobbyist als auch Sachverständiger. Können Sie das noch mal kurz nachzeichnen?
Also Pflüger ist ja nach seiner politischen Karriere in Deutschland als Institutsleiter ans King's College in London gegangen und hat aber immer wieder auch in der deutschen Politik dennoch eine Rolle gespielt. In den letzten Jahren, 2023, wurde er als Sachverständiger im Untersuchungsausschuss des Mecklenburgischen Landtags zu Nord Stream 2 befragt. Lobby Control, andere NGOs haben aber kritisiert, er sei eben kein neutraler Sachverständiger als Umweltforscher, sondern er sei eben als Berater, als Lobbyist, der auch für die Gasindustrie tätig ist und auch im Auftrag von Nord Stream 2 gearbeitet hat, keineswegs unabhängig in diesem Zusammenhang. Insofern ist gerade auch an diesem Beispiel, an dieser Nord Stream 2 Geschichte und der Verquickung zum russischen antiliberalen Regime sicher seine Rolle dann doch etwas, naja, zumindest kritikwürdig geworden in den letzten Jahren.
Mit Blick auf die Europawahl will ich noch ein Buchzitat anbringen. Wichtig ist schließlich, dass die Verharmlosung der Rep-Wähler, gemeint sind die Wähler der Republikaner, als Protestwähler aufhört. Man mag die etablierten Parteien kritisieren und politikverdrossen sein. Das ist noch lange kein Grund, rechtsradikal zu wählen. Zitat Ende. Wurde also auch wie in den 90er Jahren jetzt wieder viel zu lange den vermeintlich Besorgten zugehört, die Pflüger übrigens eher für reaktionär als besorgt hält?
Ja, und häufig ist das Zuhören ja eher eine Simulation, ein so tun, als würde man denen zuhören, weil in Wirklichkeit findet häufig eine selektive Auswahl, ein selektives Ignorieren auch dessen statt, was hart antiliberal, antidemokratisch, rassistisch oder antisemitisch ist. Und das wird dann als vermeintliche Besorgtheit verharmlost. Und Pflüger hat in seinem Buch ja auch nochmal sehr deutlich gemacht, damals in diesem Zusammenhang, dass die neuen Reaktionäre, wie er sie nennt, noch schlimmer seien als die alten. Denn sie, die Neuen, müssten aus der Geschichte gelernt haben, welche furchtbaren Folgen ihre Theorien nach sich ziehen können. Und vor diesem historischen Wissensstand ist diese Protestthese, die ja immer noch stark präsent im öffentlichen Raum ist, doch nochmal ganz, ganz besonders problematisch.
Matthias Quent war das, Rechtsextremismus-Experte und Soziologe. Mit ihm sprach ich über Friedbert Pflügers Buch Deutschland driftet, die konservative Revolution entdeckt ihre Kinder. 1994 im Econ Verlag erschienen, 198 Seiten, antiquarisch erhältlich.